Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Rien ne va plus. Das Schuldenloch von Frankreich wird immer grösser. Und darum steht der Premier heftig in der Kritik.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
3,3 Millionen Euro. Also wenn ich über 1 Milliarde ausdenken muss, wird es schon mal ein bisschen unübersichtlich in meinem Hirn. Darum vereinfacht ausgedrückt, das sind 3.300 Milliarden. Oder um es sich bildlich vorstellen, 3,3 und dann 12 Nullen hinten dran. Wie auch immer, eine gigantische Zahl. Und wenn dann noch Euro hinten dran steht, geht es um verdammt viel Geld. Oder im Fall von Frankreich um Geld, das nicht rum ist. So hoch ist nämlich der Schuldenberg von Frankreich. Leider kein Einzelfall. Neben der Grand Nation kämpfen viele wirtschaftlich starke Nationen mit dem gleichen Problem. Wir fragen uns darum, wie hat es überhaupt so weit kommen können? Warum sind die Schulden von einem Land scheinbar normal geworden? Und warum ist es so schwierig, Gegensteuer zu geben? Mein Name ist Sabine Steiger und darüber rede ich mit dem Gilbert Casasus. Er ist emeritierter Professor für Europastudien. Herr Casasus, bonjour, herzlich willkommen im Durchblick.
Bonjour, ja, auch herzlich willkommen. Ich bin zurzeit in Frankreich und es ist, glaube ich, gerade der richtige Moment, in Frankreich zu sein.
Wie erleben Sie persönlich gerade die Stimmung im Land?
Also die Stimmung ist nicht gut. Und je nach politischer Einstellung kann man optimistisch oder pessimistisch sein. Und meine politische Einstellung als Demokrat ist eher eine pessimistische Einstellung. Es gibt eine reale Gefahr in Frankreich, das ist die Gefahr, dass die Rechtsextremen von der Rassemblement National früher oder später irgendwie eine Wahl gewinnen und auch zu politischen Ufer kommen.
Frankreich steht ja immer wieder in der Kritik wegen seiner hohen Schuldenquote. Warum ist es dort dann so schwer, Gegensteuer zu geben?
Wenn man es vergleicht von der Schweiz oder mit der Schweiz, ist die Wahrnehmung vom Staat eine ganz andere. Wir haben einen föderalen Staat. Vielleicht ist unser Kanton vielleicht ein bisschen schuldig an etwas. Gut, Bundesbern auch. Aber wir wissen ganz genau, dass es andere Prozedere gibt. In Frankreich wäre ich schuldig, der Staat. Und ich sage es immer mit einer komischen Formulierung. Franzosen hassen den Staat. Mit einer Ausnahme. Sie erwarten alles vom Staat. Das heisst, ganz eindeutig, der Staat ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber bitte, der Staat ist die einzige Institution, von der man erwartet, dass der Staat unsere Probleme lösen kann. Und das geht ja nicht, das ist ein Widerspruch in sich. Und mit diesem Widerspruch funktioniert Frankreich seit Jahrzehnten. Und die Schuldenkrise ist irgendwie, oder hat irgendwie angefangen ab 1974. Das heisst, alle Regierungen, ob Mitte rechts oder Mitte links, haben irgendwie dazu geführt, dass ihre Politik Schulden verursacht hat.
Also ich möchte in diesem Gespräch weniger jetzt mit dem Finger nur auf Frankreich zeigen. Es sind ganz viele Probleme herum. Ich will aber auch andere sogenannte Wirtschaftsnationen ansprechen, wie die USA, Deutschland, aber auch Italien. Die haben ja all sehr hohe Schulden. Warum ist das scheinbar, ja, ich sage jetzt mal, fast schon normal geworden, dass ein Staat hoch verschuldet ist?
Die USA können sich in Anführungsstrichen leisten, hohe Schulden haben, weil sie die Schulden exportieren. Und mit Schlussfolgerung oder mit Konsequenzen, die sehr schlimm sind, man sieht ja auch bei Wirtschaftskrise oder bei Klimakrise und so weiter. Also was die Amerikaner machen, ist, Entschuldigung, nicht akzeptabel, aber es wird von den Amerikanern teilweise akzeptiert, weil man das an Drittländer wegschiebt und so weiter. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Italien hat es auch in den Griff bekommen, auch dank der EU, so komischerweise so klingt. Nach der Covid-Krise hat die EU dem italienischen Staat sehr, sehr viel Geld irgendwie weitergeleitet. Und die haben dank der EU, gerade bei Meloni, das ist ein Widerspruch in sich, irgendwie können die Schulden abbauen. Und die Franzosen sind nicht so bewusst, dass etwas passiert in diesem Bereich. Also sie glauben immer, dass der andere ihnen etwas wegnimmt. Und das ist nicht die gleiche Reaktion. Die Italiener sind eigentlich ganz glücklich gewesen, dass sie etwas bekommen. Und die Franzosen glauben, man tut ihnen etwas wegnehmen.
Die politische Wahrnehmung von Schulden seit dem 20. Jahrhundert, jetzt nicht nur für Frankreich, aber so allgemein hat sich das ja verändert. Inwiefern?
Es hat sich verändert, dass man immer geglaubt hat, dass irgendwie Strukturen da existieren, die den Bürger schützen kann. Und dass man immer davon ausgegangen ist, der Staat ist der Rettungsanker per se. Und das ist auch richtig. Ich meine, der Staat ist auch der Rettungsanker per se gewesen. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, ist klipp und klar. Oder neuerdings, ich habe es schon angesprochen, mit der Covid-Krise und so weiter. Nur, was man vergisst, was ist der Staat? Das ist eine ganz dumme Frage. Der Staat ist nicht etwas, wo nur eine Regierung ist. Es ist viel komplizierter. Es sind neue, andere Mechanismen. Ist der Staat heute in der Lage, der Herausforderung, die existieren durch Internet, durch KI und so weiter, irgendwie eine passende Antwort zu bringen? Was ist der Staat, wenn man unser Bildungssystem analysiert? Was ist der Staat gegenüber Privatwirtschaft? Aber was macht auch Privatwirtschaft oder der Privatmensch gegenüber Staat? Solche Fragen, die grundexistenziell sind, meiner Ansicht nach, werden überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen. Und das ist für mich das Hauptproblem. Und das sehen wir gerade am Beispiel Frankreich, das sehen wir auch am Beispiel anderer Länder. Aber zum sagen, der Staat ist schuld oder ich warte aus vom Staat, das sind schöne Sonntagssprüche. Aber mehr ist es nicht.
Jetzt, wenn man müsste den grossen Unterschied herausschaffen, wenn man als Privatperson verschuldet ist, dann muss man für sich selber Verantwortung übernehmen und sagen, hey, ich muss irgendwie schauen, dass ich die Schulden abbauen kann. Und so kann man sich immer wieder hinter dem Staat verstecken. Oder was würdest du sagen, ist dann der grosse Unterschied zwischen einer privaten und einer staatlichen Verschuldung, also ökonomisch, aber auch politisch?
Ich würde da sehr aufpassen. Es gibt viele Leute, die stark verschuldet sind und die glauben, irgendwie man kann es mal privat erledigen, was mir an sich nach ein Fehler ist. Und außerdem ist es so, dass der Staat nicht sich verwalten kann wie ein Privatmensch. Ganz eindeutig, weil es andere Aufgaben sind. Das heisst, der Staat kann nicht jeder sagen, ich habe heute so und so viele Franken ausgegeben und so weiter. Das geht so nicht, weil plötzlich ganz andere Ausgaben existieren, die bei einer Privatperson nicht existieren. Das muss man einsehen. Zum Beispiel eine Naturkatastrophe. Oder, also man kann andere Beispiele bringen. Nur, es ist so, dass wenn die Privatperson davon ausgeht, dass der Staat eine ganz andere Logik hat, eine ganz andere Wirtschaftslogik als er selbst, da entsteht eine Kluft und die Kluft ist enorm. Weil die persönlichen Schulden kann man vielleicht begleichen, wenn man irgendwie nicht in die Ferien geht oder ein anderes Auto kauft oder kein Auto kauft oder weiss ich nicht was. Aber der Staat kann nicht so einfach Schulden begleichen.
Welche Rolle hat die EU? Sie haben es kurz angesprochen im Zusammenhang mit Italien, wo dann Italien unter den Rettungsschirm gekommen ist von der EU. Also welche Rolle spielt die EU bei der Verschuldung von ihren Mitgliedstaaten? Ist sie eher ein Bremser oder sind die Strukturen innerhalb der EU auch je nachdem ein zusätzlicher Schuldentreiber?
Es gibt die Kriterien, die Maastrichter Kriterien, 3% Verschuldung. Die Kriterien können gewisse Zeit richtig sein, aber die stimmen, wenn irgendwie die Wirtschaft funktioniert, wenn das Wachstum funktioniert. Und wenn das Wachstum nicht mehr da ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder macht man mehr Schulden und da ist die EU mit gewissen Mechanismen da, um so eine gelbe Karte zu zeigen, vielleicht mal eine ganz dunkelgelbe Karte und das kann mal sogar schlimmer werden. Oder man macht, was zum Beispiel Deutschland gemacht hat. Man tut sparen. Aber nachher kann man gar nicht mehr mit dem Zug von Basel nach Berlin fahren. Weil die Investitionen viel zu gering sind. Also man muss irgendwie so eine Balance finden zwischen Investitionen und Ausgaben. Und das ist nicht so einfach. Wir hatten zwei unterschiedliche Modelle gehabt, wo der eine gemeint hat, ich muss mit kaputt sparen, sehr gut, aber plötzlich merkt man, dass das nicht geht und Deutschland ist auch jetzt dabei, Schulden zu machen. Oder man sagt, wir geben das Geld aus und da hat man zwar ein paar gut funktionierende Investitionen. Ach, andererseits haben wir kein Geld mehr, damit die Investitionen weiter können, irgendwie positive Produkte oder Effekte können produzieren.
Wie viel Einfluss haben eigentlich demokratische Strukturen dann auf das Schuldenwachstum?
Das ist eine exzellente Frage und das ist nicht demagogisch gemeint. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass der mündige Bürger, und das sage ich nicht negativ, ganz im Gegenteil, sondern sehr positiv, dass der mündige Bürger die Schuldpolitik als Bestandteil der politischen, vom politischen Denken einbringen. Das finde ich absolut prioritär. Das heisst, ich bin nicht bereit, meinen Kindern Schulden zu überlassen. Aber der Bürger, der nicht nur mein Vater ist oder eine Mutter, sondern ein Bürger ist ja eine Person innerhalb einer Gesellschaft, muss genau das gleiche Denken entwickeln und sagen, ich bin nicht bereit, dass irgendwie der Sohn von meinem Nachbarn oder ich weiß nicht, oder jemand, den ich gar nicht kenne, nicht mehr kann, richtig in der Schule ein gutes Schulbuch bekommen, weil kein Geld mehr da ist. Das heisst, wir sind noch sehr egoistisch in unserem Verhalten. Und der mündige Bürger sollte nicht egoistisch denken, er sollte auch gesellschaftspolitisch denken. Und das ist ein Prozess, der sehr schwierig ist. Ja. Und das ist der Generationsvertrag, aber es geht auch um das politische Bewusstsein. Und wenn man sich zurückzieht, der Rückzug in der Politik ist etwas sehr Gefährliches. Und das ist genau, was man zurzeit in vielen Ländern und auch in Frankreich feststellt.
Wie viel Einfluss haben eigentlich demokratische Strukturen auf das Schuldenwachstum? Also führen die Wahlzyklen zum Beispiel zwangsläufig zu immer neuen Schulden, weil langfristige Strategien unpopulär sind?
Ja, also ich glaube, man muss auch sich überlegen, und da bin ich vielleicht ein bisschen, würde ich sagen, am Rand von gewissen Meinungen, was ist nützlich oder nicht nützlich? Oder was bringt etwas? Ich bin sicher, dass auch die Art und Weise, wie man als Bürger sich betätigt, wichtig ist. Ich bin nicht unbedingt der grösste Anhänger vom Föderalismus. Ich habe auch Kritik gegenüber dem Föderalismus. Aber wenn irgendwie ein Staat funktioniert, ist es auch ein Staat, und ich habe es vorher gesagt, wo man auch mit dem Abgeordneten, mit dem Nationalrat und so weiter ein ganz normales Verhältnis pflegen kann. Das heisst, der Staat muss überall funktionieren. Das heisst, ich erwarte vom Nationalrat, dass er meine Interessen vertritt, aber er muss auch von mir erwarten, dass ich bereit bin, ihm zu helfen und für ihn verantwortlich sein. Und schaut mal, ich komme zurück zu Frankreich. In Frankreich gibt es ungefähr, und die Zahl hat sich seit der Revolution, der französischen Revolution von 1789 nicht verändert, mehr als 35'000 Gemeinden. Von diesen 35'000 Gemeinden haben 25'000 weniger als 1'000 Einwohner. Das ist ein Blödsinn, Entschuldigung. Wir brauchen keine Dörfer. Wir brauchen Dörfer, aber wir brauchen keine Verwaltung von Dörfern von 200 oder 300 Leuten. Das ist Geld, das versickert und das falsch investiert wird. Aber die Schweiz hat da viel bessere Massnahmen getroffen als Frankreich.
Im internationalen Vergleich steht ja die Schweiz sehr gut da. Darum die Frage, was kann vielleicht allenfalls Frankreich oder allgemein die EU von der Schweiz lernen?
Das ist ganz einfach, wenn ich durch Bern laufen, einen Politiker finden und mit ihm ein Glas Bier kann trinken. Und dass ich ein ganz normales Verhältnis habe zwischen einer Person und einer anderen Person. Dass die Kommunikation innerhalb von Strukturen viel einfacher ist als die Hierarchie. In Frankreich, wenn ihr versucht, irgendwie einen Termin mit einem Politiker zu bekommen, 3 Monate lang bekommen wir keine Antwort. Und dann sagen die, ja wunderbar, 2 Monate ist ein Termin. Dann seid ihr am Tag vom Termin da und dann heisst es, leider kann der Mensch euch nicht empfangen. Und dann wird er mit einer dritten oder vierten Person reden. Und das ist ein Defizit von Demokratie. Und die Schweiz hat auch Fehler. Das sage ich ganz eindeutig, zum grossen Glück hat es Fehler. Niemand ist perfekt. Aber was mir immer irgendwie positiv beeindruckt. Das seitdem wir leben quasi, ist, dass ich nicht den Eindruck habe, oh wei, das ist der grosse Bundesrat. Da muss der etwa 20 Autos haben, um irgendwie vom Bundeshaus bis zum Bellevue Hotel zu Bern zu fahren. Das ist immerhin 100 Meter oder so etwas. Also die Art und Weise, dass man sich die wichtige Tuerei, die existiert, ist etwas sehr Schlimmes. Das heisst, wir müssen irgendwie demokratische Strukturen pflegen, ausbauen und auch einsehen, dass wenn wir die demokratischen Strukturen, die wir haben, nicht pflegen, kann zu einer Krise führen. Das ist nicht der Fall in der Schweiz. Die demokratischen Strukturen in einigen EU-Staaten sind labil. Frankreich ist ein typisches Beispiel dafür und man pflegt sie nicht. Man muss da irgendwie auch versuchen, von der eigenen Tür zu wischen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Casasis, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast.
Also ich danke mir auch ganz herzlich für den Podcast und für das Gespräch.
Das war es heute mit dem Durchblick. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like oder ein Abo. Und zum Schluss wie immer noch ein Random Fact mit dem Reto Scherer.
Jeder Mensch hat seinen ganz einzigartigen Geruch. Ausser ein eigener Zwilling.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.